Was genau sagt denn dieser Paragraph 219a, um den es da geht?
Also dieser Paragraph verbietet eine Werbung für Schwangerschaftsabbrüche, wenn es einem Vermögensvorteil dient, also wenn man durch Schwangerschaftsabbrüche Geld verdient.
Das ist kein neuer Paragraph, im Gegenteil.
Nee, den gibt es seit 1933.
Richtig, was sind die Ursprünge von diesem Paragraphen?
Also der wurde ursprünglich von den Nazis eingeführt, um jüdische Ärztinnen und Ärzte zu diskriminieren. Das war der, um sie auch zu verfolgen. Das ist der Anlass gewesen. Und seitdem hat er sich da in meinem Gesetz gehalten und wabert da vor sich hin und wird immer wieder benutzt, um heute Frauenärztinnen und Ärzte anzuklagen, beziehungsweise anzuzeigen. Zur Anklage kommt es selten, aber es kommt leider auch zu Gerichtsprozessen und dann auch ab und zu Verurteilungen und Geldstrafen.
Genau, also so wurde auch Christina Hähnel angezeigt. Die ist schon zum dritten Mal jetzt angezeigt. Du hast jetzt schon gesagt, es kommt nicht so oft zur Anklage. Sie ist jetzt aber angeklagt und sie muss jetzt am Freitag vor Gericht. Wie kommt das?
Ja, das werden wir dann sehen. Die Staatsanwaltschaft hat ja entschieden, das Verfahren zu eröffnen und sieht da wohl einen Straftatbestand, dass es eben gegeben ist, dass sie unzulässig Werbung dafür gemacht hat. Und das werden wir jetzt Freitag bei Gericht erfahren, wenn die Staatsanwaltschaft da weiter ausargumentiert.
Wie ist denn, um erstmal nochmal weiter auf die gesetzliche Regelung zu gucken, wie ist denn eigentlich die gesetzliche Regelung für Schwangerschaftsabbrüche genau in Deutschland? Man hört da immer, das ist verboten, aber straffrei. Kommt mir immer merkwürdig vor.
Ja, Schwangerschaftsabbrüche sind nach wie vor verboten in Deutschland. Und man bleibt aber straffrei, wenn man innerhalb der ersten 12 Wochen den Schwangerschaftsabbruch vornimmt und vorher eine Beratung stattgefunden hat. Die ist Pflicht bei einem Schwangerschaftsabbruch. Und dann 3 Tage müssen dann vergehen und dann kann man die Schwangerschaft abbrechen lassen. Und sie ist auch straffrei, wenn sie aus medizinischen Gründen erfolgt. Also wenn das Leben der Mutter zum Beispiel gefährdet ist durch die Schwangerschaft oder wenn der Fötus nicht überleben würde oder vielleicht sogar schon tot ist.
Diese Beratung, die da vorgeschrieben ist, wie sieht die genau aus?
Ja, die nehmen Frauenärztinnen und Frauenärzte vor, die nehmen Verbände wie mein Verband, die Pro Familia vor und die ist ergebnisoffen. Und da können sich Frauen beraten lassen, wenn sie einen Konflikt haben, ob sie die Schwangerschaft fortführen wollen oder nicht und werden dort in Familienplanungsfragen beraten und auch, können darüber sprechen, was macht das mit mir, wenn ich eine Schwangerschaft unterbreche, was passiert, wenn ich das Kind austrage. Diese Fragen werden da erörtert. Keine Frau macht es sich leicht, eine Schwangerschaft abzubrechen.
Wenn wir jetzt uns diese Gesetzeslage angucken, also ich habe schon gesagt, es ist verboten, aber straffrei und du hast eben erklärt, was das heißt. Es kommt mir trotzdem noch sehr merkwürdig vor, dass im Gesetz immer noch verankert ist, dass es verboten ist, dass das aber eben nicht weiter so behandelt wird. Wie kam es dazu, dass es diese merkwürdige Gesetzeslage gibt?
Naja, das ist ein Kompromiss. Also Schwangerschaftsabbrüche waren eben verboten und dann hat man diese sogenannte Fristenlösung gefunden vor vielen Jahren und damit wurde ein Kompromiss geschlossen, dass eben unter bestimmten Bedingungen eben die Schwangerschaftsabbrüche auch straffrei sein können. Und der Anlass sind natürlich massive Proteste aus der Frauenbewegung gewesen. Legendär ist das der alte Titel von der Zeitschrift Stern. Wir haben abgetrieben, wo eben Frauen auch bekannt haben. Wir treiben ab, um diesem Stigma auch entgegenzuwirken, weil es kein Verbrechen ist, wenn ich über meinen Körper entscheide. Und so ist es dann zu diesem gesellschaftlichen Kompromiss gekommen, das eben straffrei zu halten. Die Folgen waren eben vorher, dass Frauen ins Ausland gefahren sind, um die Schwangerschaft abbrechen zu lassen oder dass sie sich bei irgendwelchen Kurfischern und das Messer gelegt haben und dort eben auch erhebliche Gesundheitsgefahren bis hin auch zu Verblutungen und Todesfällen zu erleiden hatten. Und da hat man dann diesen Kompromiss gefunden, dass es eben gute hygienische, vernünftige und gesundheitlich dann eben unbedenkliche Schwangerschaftsabbrüche gibt, damit das Leben der Frau nicht durch Kurfuscher gefährdet wird.
Du hast es schon gesagt, damals waren auf dem Stern die Frauen, die gesagt haben, ich habe abgetrieben. Mhm. Jetzt waren an diesem Wochenende in der Taz auf der Titelseite die Ärzte und Ärztinnen, die sagen, wir führen Schwangerschaftsabbrüche durch.
Ja.
Wie sieht es denn da aus unter den Ärzten? Wie ist da die Lage? Gibt es da große Solidarität mit Christina Hähnel?
Ja, die ist wirklich gigantisch. Also wir haben auf unserer Solidaritätswebsite für Christina Hähnel einen offenen Brief, den täglich mehr Ärztinnen und Ärzte unterstützen. Das sind jetzt schon über 100. Auch nicht nur Frauenärztinnen, sondern auch, weiß ich nicht, Psychotherapeuten und Internisten und Orthopäden, also das sind alle möglichen drunter, die sagen, das ist eine Sauerei, weil eben der Anlass auch so perfide ist. Christina Hähnel macht ja keine Werbung für Schwangerschaftsabbruch. Also sie sagte, kommen Sie zu mir, hier kriegen Sie eine Tasse Kaffee für und dann mache ich das, sondern sie informiert über ihr Leistungsspektrum und sie informiert auch darüber, dass sie EKGs durchführt. Sie ist ja Fachärztin für Allgemeinmedizin und da kommt man als Frau ja nicht so ohne weiteres drauf, dass sie eben auch Schwangerschaftsabbrüche macht. Insofern ist das auch perfide und das wollen sich viele Ärztinnen und Ärzte nicht gefallen lassen und finden das unsäglich, dass es da einen Eingriff in ihre Berufsfreiheit gibt durch diesen Paragraphen.
Genau, sie informierte also Christina Hähnel informierte auf ihrer Website, dass sie diese Schwangerschaftsabbrüche durchführt, was ja eigentlich, also wenn es eine reine Information ist, sollte das ja eigentlich nicht das Problem sein. Trotzdem nach Paragraph 219a scheint sie das für ihren eigenen Vermögensvorteil zu machen und ist jetzt also angezeigt, steht vor Gericht. Am Freitag geht der Prozess los. Was kann ihr denn da schlimmstenfalls drohen?
Na, die Auflage, das zu entfernen und eine Geldstrafe, eine empfindliche Geldstrafe in Höhe von mehreren tausend Euro. Das sind jetzt zumindest die, wenn man das vergleicht mit anderen Prozessen, die es in der Angelegenheit schon gegeben hat. Also insofern kann das sie schon wirklich empfindlich treffen.
Genau, es gibt also auch andere Fälle von Anklagen und die gingen durchaus auch mit Geldstrafen aus, ja?
Ja.
Das heißt, gibt es da richtig Präzedenzfälle oder könnte das jetzt auch ein Fall sein, wo das erste Mal wirklich über diesen Paragraphen und wie mit dem umzugehen ist, verhandelt wird?
Na, das kann ich nicht abschließend beurteilen. Immer ist jedes Gerichtsverfahren gegen Einzelpersonen immer ein Einzelfall. Deswegen kann man es dann nicht automatisch als Präzedenzfall sehen. Es kommt dann sicherlich darauf an, wie wurde das erwähnt auf der Website und ist das zum wiederholten Mal passiert oder. Das muss die Juristerei entscheiden. Da kann ich ehrlich wenig zu sagen. Es kann aber durchaus ein Präzedenzfall sein in anderer Hinsicht, weil die Solidarität, die jetzt gewachsen ist und dieser Protest, der sicherlich auch im Zusammenhang mit der Sexismusdebatte steht, die wir seit einigen Monaten in diesem Land dankenswerterweise führen, dass hier endlich sich die Politik aufschwingt, weil die ist ja gefragt und diesen Paragraphen aus dem Gesetz entfernt, weil der passt auch überhaupt nicht in die Rechtskonstruktion rein. Der ist mal lange im Gesetz geblieben, als es eben noch diese Kurfuscher gab und nicht diese Fristenlösung, damit jemand nicht, sag mal so, ich mach's dir für 50 Mark oder ich mach's dir für 100 Mark, also sozusagen unseriös Werbung betreibt. Aber spätestens, seitdem wir die Fristenlösung haben, ist es kein Thema mehr, dass man dafür Werbung macht, weil es gibt da klare Sätze, wie viel Geld dafür genommen werden kann. Und insofern ist das völlig absurd. Dieser Paragraph passt nicht mehr in die Zeit.
Ja, die Politik ist also gefragt, wie sieht's denn da aus in der Politik? Wie ist denn die Stimmung in den politischen Lagern?
Also die ist unterschiedlich, was ich jetzt gehört habe. Deswegen haben wir ja als Mitglieder und Beschäftigte von Pro Familia Hamburg diese Petition jetzt an den Bundestag und auch an die hamburgische Bürgerschaft gerichtet, dass wir sagen, schafft diesen Paragraphen ab. Und da gibt es, also was ich weiß, zumindest von Grünen und Linken, große Zustimmung bei der SPD wohl auch, wenn ich das richtig höre. Und ich weiß jetzt auch, dass die Linken einen Gesetzesentwurf in den Bundestag einbringen wollen, dass der Paragraph aus dem Gesetz gestrichen wird. Und ich hoffe natürlich sehnlichst, dass das parlamentarische Mehrheiten finden. Und da wir zurzeit keine richtige Bundesregierung haben, nur eine geschäftsführende, werden ja sozusagen auch alle Fraktionen frei, sich da aufzuschwingen und diesen Paragraphen zu kegeln.
Jetzt sind diese Anklagen auf Grundlage von Paragraph 219a ja nur eine von vielen Aktionen der selbsternannten Lebensschützer. Dazu kommen eben noch Websites, auf denen sie Ärzte und Ärztinnen diffamieren, solche Märsche fürs Leben, wie wir sie schon öfter beobachten durften oder auch blockieren durften. Wie groß schätzt du denn die Wirkungsmacht ein von diesen Lebensschützern?
Also nach meinem Gefühl ist die in der letzten Zeit gewachsen. Das hat sicherlich auch mit Erstarken der AfD zu tun, die jetzt ja als parlamentarische Lobby dieser Leute auch einziehen Hohe Funktionärinnen haben sich ja auch so geäußert, dass jede Frau mindestens 3 Kinder haben muss. Und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen dieser Leute, die auch in Teilen da vertreten sind. Die hat es aber vorher auch schon gegeben in wirklich ganz konservativen Teilen der CDU. Aber jetzt haben sie natürlich nochmal Oberwasser bekommen. Insofern ist es einmal wichtiger, dass man denen jede Grundlage entzieht, zu hetzen und gegen Ärztinnen und Ärzte auch zu agitieren. Und dieser Marsch für das Leben ist ja auch eine unsägliche Mischung aus zum Teil berechtigt ethischen Fragen. Darf man behinderte Kinder abtreiben, ist ja auch ein Thema. Darüber gibt es ja auch einen großen gesellschaftlichen Dialog. Aber das wird eben vermischt mit dem Recht von Frauen, über ihren Körper und über ihre Zukunft selber entscheiden zu dürfen. Und dieser auch wirklich hetzerischen Art und Weise, das mit dem Holocaust zu vergleichen, was ich finde, gar nicht geht und wo ich mich auch wundere, dass da nicht schon die Gerichte mal eingeschritten sind. Diese Vergleiche sind auch Geschichtsklitterung und ich finde, sie auch stoßen auch an unsere Grundsätze in Deutschland, die wir haben.
Was genau sind denn die Argumentationen von den Abtreibungsgegnern und Gegnerinnen und vor allem, wie kann man denen dann auch begegnen?
Naja, das Hauptargument ist ja, dass Leben mit der Zeugung entsteht und nicht mit der Geburt. Und darüber gibt es ja seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten Streitereien. Und dieser Disput wird auch je nach Lebenssicht und auch zu religiöser Sicht so schnell, denke ich, nicht auszumerzen sein. Aber dagegen steht eben wirklich die Folgen, wenn man Schwangerschaftsabbrüche verhindert oder eingrenzt oder sogar verbietet, was das für Frauen bedeutet. Und da lehrt uns die Geschichte, dass Frauen daran sterben, weil sie eben trotzdem Abbrüche vornehmen lassen, weil sie in große innere Konflikte kommen. Und das ist deswegen nicht lösbar. Nicht lösbar, wenn man diesen Dialog führt, der, finde ich, auch nicht fruchtbar ist. Und deswegen hat es eben diese Fristenlösung zumindest in Deutschland gegeben. In anderen Ländern gibt es ja jeweils auch andere Lösungen, dass dadurch letztendlich Menschenleben gerettet werden, weil die Frauen unter seriösen Bedingungen Abbrüche machen können.
Was sind denn so ganz genaue Möglichkeiten, eben diesen Lebensschützern, selbsternannten Lebensschützern, zu begegnen? Was kann man da machen dagegen?
Naja, massiver Protest, auch auf der Straße, auch in den Frauenbewegungen, in allen Generationen wird es thematisiert. Man muss ihnen entgegentreten und sie auch aushebeln, weil dahinter steckt natürlich in Wahrheit, das ist meine Meinung, nicht das ungeborene Leben, das halte ich für ein vorgeschobenes Argument, sondern das hat was mit dem Rollenbild in dieser Gesellschaft zu tun und mit der Emanzipation der Frau, dass man eben nicht will, dass eine Frau selbstständig ist, eigenes Geld verdient, gleichberechtigt mit dem Mann diese Gesellschaft gestaltet, sondern an Heim und Herd ist, sich um die Kinder kümmert, um den Haushalt, dem Mann zu Diensten ist, das steckt da eben hinter und dagegen wehren sich Frauen und vor allen Dingen auch junge Frauen, wie ich finde, toll, auch berechtigterweise und dem muss man massiv entgegentreten, dass das wirklich in die Mottenkiste gehört, dieses Bild und das wird alles miteinander vermengt und auf wirklich ekelhafte Weise auf diesen Websites präsentiert und das weitere Problem ist eben, wenn Frauen im Internet nach Hilfe suchen und die Frauenärztinnen und Ärzte aber nicht informieren dürfen auf ihren Internetseiten, dass sie Schwangerschaftsabbrüche anbieten, landen sie auf diesen ekelhaften Internetseiten. Und dort werden sie wirklich, können sie auch traumatisiert werden, weil sie auch wirklich mit furchtbaren Bildern auch ihre Meinung da kundtun.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Fall Christina Hähnel. Wie gesagt, am Freitag findet da die Gerichtsverhandlung statt. Auch am Freitag in Gießen wird es eine Demonstration geben unter dem Titel Solidarität mit Christina Hähnel. Diese Demonstration organisierst du auch mit, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Was wird da genau passieren? Wie kann man euch da unterstützen?
Die wird relativ klein sein. Wir machen die direkt vom Amtsgericht und da werden viele Menschen reden in dieser einen Stunde, die wir da die Kundgebung machen. Unter anderem die Oberbürgermeisterin von Gießen hat gesagt, sie kommt. Es werden aber auch Bundestagsabgeordnete reden, es werden Frauenärztinnen reden, es wird jemand vom Auschwitz-Komitee sprechen, um auch nochmal deutlich zu machen, wie unsäglich dieser Vergleich ist. Und insofern werden wir dort verschiedene Redebeiträge hören. Ja, und das wird hoffentlich Christina Hähnel stärken, in dieses Gerichtsverfahren reinzugehen. Und wir wollen natürlich mit so vielen wie möglich auch am Prozess teilnehmen.
Gibt es weitere Möglichkeiten, Christina Hähnel zu unterstützen und eben die Sache an sich zu unterstützen, diesen Paragraph 219a abzuschaffen?
Ja, das kann man. Es soll am gleichen Tag, also auch am Freitag um 17 Uhr, eine Demonstration in Frankfurt geben. Da wird auch auf Facebook zum Beispiel informiert. Da bin ich jetzt nicht direkt beteiligt, aber ich finde vielfältigen Proteste auch hilfreich. Und es wird auch weitergehen. Ich glaube nicht, dass man diese Bewegung gegen den 219a jetzt noch stoppen kann. Das kriegt jetzt eine Dynamik, die wird uns so lange begleiten, bis wir ihn los sind. Und das finde ich auch eine gute Sache. Insofern kann jede Frau, jeder Mann eigenständig aktiv werden, die Seiten teilen, selber auf Facebook schreiben, Kundgebungen organisieren, Veranstaltungen machen, da wo man seine Wirkungsstätte hat, an der Universität, an der Schule, in Verbänden. Man kann Pro Familia unterstützen, man kann Christina Hähnel Geld spenden. Wir haben auch einen Spendenaufruf für sie gemacht. Das wird wichtig sein, weil sie für möglich weitere Instanzen auch finanzielle Unterstützung benötigt. Und insofern ist die Protestmöglichkeit vielfältig. Man kann auch eigene Petitionen einreichen an die Landtage und an den Bundestag. Da ist Vielfalt auch mächtig. Also insofern gibt es da vielfältige Möglichkeiten.